ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 52. Folge von unserem Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann. Hallo Fabian.
Grüß dich, Holger.
Hallo Robert.
Hallo.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, das wünschen wir euch auch allen. Ich bin mit Elan ins neue Jahr gestartet. Ich durfte mit Union den 60. Geburtstag feiern am Dienstag. War ein super schöner Abend. Christian Arbeit hat moderiert und es wurde die Legendenelf gewählt und es war echt ein schöner Rahmen. Dieses Festzelt sah fast aus wie das Tempodrom, so eine Kopie des Tempodroms, ganz in Rot, aber absolut herrlich. Und gestern haben wir 30 Jahre Hertling gefeiert.
Nicht
also die erste Feier.
Ja.
Ja, und da könnt ihr ein bisschen berichten.
Ja, war eine, aus meiner Sicht eine gelungene Sache. Auch da die Klammer, Christian Arbeit war zu Gast, Gail Tafts hat moderiert und ja, vielen Dank vor allen Dingen auch an den Kollegen Philipp Schröder-Ringe, der das maßgeblich mit organisiert hat. Und mir hat es gut gefallen, war eine schöne Mischung aus fachlichen Beiträgen, holländische Kollegen vor Ort und dann am Ende haben wir es noch ein bisschen in der Kanzlei ausklingen lassen und zu spät wurde es nicht, man ist ja schon 30. Aber ich fand's super und wie gesagt, wird nicht die letzte Veranstaltung zum Feier unseres Jubiläums dieses Jahr, glaube ich, bleiben.
Fabian, wie war dein Eindruck?
Schließe mich nahtlos an.
Ja, war cool.
An Robert an.
Okay, was wollen wir heute machen? Wir haben wieder aktuelle Themen, besonders aus dem Fußball. Es geht zum einen um den Markenrechtsstreit zwischen Heidenheim und Hansa Rostock, um das Kürzel oder die Abkürzung FCH, da wird Fabian berichten. Sprechen wir auch über das plötzliche, überraschende Ende des Sportvorstands des HSV, Stefan Kunz, der zum 31.12. aus familiären Gründen seine Tätigkeit beendete beim HSV. Wir haben noch ein Thema für Fabian, da geht es um die Schlussanträge des Generalanwalts Rantos in einem EuGH-Verfahren um Livestreaming und Ländersperren, was auch Auswirkungen auf Sportereignisse hat oder besonders Auswirkungen auf Sportereignisse hat und da auch Fußballspiele. Da wird Fabian berichten, was Generalanwalt Rantos da zum Besten gegeben hat in seinen Schlussanträgen. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns mit der Regionalliga-Reform beziehungsweise mit der Reform um den Aufstieg in die dritte Liga. Da hatte ich schon Ende des Jahres ein Interview mit Tommy Häder vom Chemnitzer FC geführt. Und da werden wir auch noch ein kleines Update geben zu den aktuellen Entwicklungen. Vor 5 Tagen hat die, oder jetzt mittlerweile 7 Tagen, hat die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform wieder getagt. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit Fabian und dem FCH. Markenstreit.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einleitung, Holger. Im Markenstreit zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Heidenheim, der im Übrigen auch nicht mehr so ganz taufrisch ist, denn die Meldung kam schon vergangenes Jahr raus. Wir hatten aber mangels Folge im Dezember auf das Thema noch nicht eingehen können. Deswegen jetzt etwas verspätet. Worum geht's? Heidenheim und Hansa Rostock beanspruchen beide Rechte an dem Kürzel FCH, was mir übrigens bei Hansa Rostock gar nicht so klar war. Für mich war Hansa Rostock immer FC Hansa, aber nicht FCH.
Ja, FC Hansa.
Aber ich steck da auch nicht so drin.
Ja, deswegen, du gehst nicht so häufig an der Ostsee in Urlaub, oder? Da ist ja alles gestickert mit, das ist ja Hansaland, das ist ja unglaublich da und es gibt ganz viele FCH als Sticker da auch.
Fittis und alles und auch.
Tatsächlich, ja. Tatsächlich war ich zu Silvester in der Ostsee und bin schon eigentlich ein bis zweimal im Jahr dort. Aber ich gucke da jetzt nicht so auffällig okay. nach
sucht
Hansa-Dimensionalien oder so. Fakt ist jedenfalls, beide Vereine haben offensichtlich eine emotionale Verbindung zu dem Kürzel FCH und nutzen oder wollen das auch wirtschaftlich nutzen und haben sich jetzt kürzlich in die Haare bekommen, was diese Rechte angeht. Es ist eine etwas komplexe Situation von unterschiedlichen Kennzeichenrechten, die zu unterschiedlichen Zeiten begründet wurden. Ich will jetzt da gar nicht zu tief ins Detail gehen, nur einen kurzen Abriss geben. Also Hansa Rostock hatte ein Markenrecht an der Bezeichnung FCH, also eine eingetragene Marke. Das war schon in den Nullerjahren, ist die Eintragung vorgenommen worden. Die ist dann später nicht verlängert worden, die Markenanmeldung, beziehungsweise gelöscht worden. Und Rostock hat sie dann, ich glaube, 2017 oder 18 nochmal neu angemeldet.
Wieso denn das?
Ja, das weiß ich nicht. Normalerweise ist es so, dass Marken haben ja eine 10-jährige Nutzungsdauer und können dann danach beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden. Und manchmal ist es so, dass solche Marken auslaufen nach den 10 Jahren und nicht verlängert werden. Das kann den Grund haben, dass da jemand nicht drauf geachtet hat. Ist aber eigentlich schon schwierig, weil man wird natürlich auch vom Amt darauf hingewiesen, dass da eine Frist abläuft. Manchmal sind es auch taktische Erwägungen, weil jemand eine neue Marke anmelden möchte und für das alte Recht, für die Verlängerung kein Geld mehr ausgeben. Warum Rostock das hier gemacht hat, weiß ich nicht, zumal sie ja schon, die alte Marke war ja eine Wortmarke, die neue haben sie dann, ist auch eine Wortmarke, also haben sie nochmal angemeldet, müssen wir aber nicht vertiefen.
Ja, nee, aber es ist ja sozusagen der originäre Markenkern eigentlich ist ja schon, also scheint mir nicht schlau gewesen zu sein.
Ja, also will ich jetzt nicht beurteilen, okay. Also wir wissen es nicht, okay. Aber tatsächlich ist es jetzt so gelaufen. Ist jetzt auch gar nicht so entscheidend bei der Auseinandersetzung hier. Heidenheim beansprucht auch Rechte an dem Kürzel FCH und hat jetzt jüngst eine Wortmarkenanmeldung FCH Fanshop in die Wege geleitet. Und das hat Hansa Rostock deshalb nicht geschmeckt, weil schon im Jahr 2008 beide Vereine eine sogenannte Abgrenzungsvereinbarung geschlossen haben.
2008.
Was ist eine Abgrenzungsvereinbarung? Eine Abgrenzungsvereinbarung ist mehr oder weniger so eine Art Nicht-Angriffspakt. Zwei Seiten beanspruchen Rechte an einer Bezeichnung, die markenrechtlich geschützt ist. Und meistens ist es so, dass vor einer Abgrenzungsvereinbarung entweder Unklarheit besteht, wer jetzt die besseren Rechte hat. Normalerweise sind die älteren Markenrechte diejenigen, die sich durchsetzen. Oder es gibt eben die Situation, dass beiden Parteien schon klar ist, dass sie irgendwie nebeneinander koexistieren wollen mit ihren Marken, auch wenn der eine vielleicht das bessere Recht hat.
Ja, gerade wenn es um ähnliche Bezeichnungen geht, nicht wahr? Also ich hatte das mal, als ich noch im Glücksspielbereich gearbeitet habe, fest mit Lotto. Lotto Italia, Sportartikelhersteller und Lotto als sozusagen das deutsche Lotteriemonopol. Und da gab es auch eine Abgrenzungsvereinbarung. Da war es wahrscheinlich ein bisschen, es hat auch ewig gedauert, war es wahrscheinlich einfacher, weil es zwei unterschiedliche Branchen waren. In dem Fall stelle ich mir das schon sehr schwierig vor.
Genau. Ja, damals hat vielleicht auch Lotto für sich den Anspruch gehabt, eine bekannte Marke zu haben. Dann ist es im Prinzip auch egal, ob jemand anders branchenfremd ist oder nicht. Dann schlägt dieses Recht sozusagen über die Branchen hinaus. Ja, hier ist es jedenfalls so, dass Heidenheim damals in den Ende der Nullerjahre dann, sagen wir mal, auch erfolgreich wurde. Die sind, glaube ich, 2014, 15 in die zweite Liga aufgestiegen und dann 2023, 24 in die Bundesliga. Jedenfalls hat man seinerzeit schon diesen möglichen Konflikt gesehen und sich mit Rostock verständigt, dass der erste FC Heidenheim das Kürzel FCH verwenden darf. Allerdings mit der Einschränkung nur in dem Clublogo. Das vielleicht alle vor Augen haben. Und ansonsten als Wortbezeichnung nur in Verbindung mit dem Zusatz Heidenheim 1846. Das war wohl der Deal. Und Rostock hatte jetzt den Eindruck, dass Heidenheim sich durch diese Markenanmeldung nicht an den Deal gehalten habe. Heidenheim wiederum bekräftigt in einem Statement, dass man das nicht gemacht habe, um Rostock zu schaden, sondern vor allem, um Schaden von sich selbst abzuwenden durch Dritte, die das Kürzel FCH entweder im geschäftlichen Verkehr verwenden oder dort auch drohen, Marken anzumelden. Und im Übrigen stellte sich Heidenheim auf den Standpunkt, dass diese Abgrenzungsvereinbarung ja gar nicht verletzt worden sei, weil sie nicht geregelt hat, dass Heidenheim keine Markenrechte begründen darf, sondern nur, wie im geschäftlichen Verkehr diese Kürzel zu verwenden sind oder nicht. Das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, zumal man ja schon die Frage stellen darf, warum jemand eine Marke anmeldet, wenn er denn das Zeichen später gar nicht im geschäftlichen Verkehr benutzen möchte.
Und die Argumentation mit dem Schutz gegenüber Dritten, also wie ist denn das? Hätte man da nicht auch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, falls ein Dritter irgendwas in der Richtung anmeldet und das zu verhindern? Und dann das ist die eine Frage, und die andere Frage, die mir kam, diese Abgrenzungsvereinbarung. Kennt das DPMA als Markenamt diese Abgrenzungsvereinbarung und hat da auch die Möglichkeit, das irgendwie zu befrieden?
Nee, das DPMA mischt sich da gar nicht ein. Vom DPMA können solche Widerspruchsverfahren geführt werden. Also älterer Inhaber einer älteren Marke legt Widerspruch gegen eine Anmeldung eines Dritten ein. Das wird dann vor dem Markenamt geführt und entschieden. Das kann man sich aber nicht so vorstellen wie ein Verfahren vor den ordentlichen Zivilgerichten. Da gibt es auch keine mündliche Verhandlung. Und insofern auch kein Spruchkörper beim DBMH, der auf die Parteien eingeht und sie bittet, sich zu vergleichen. Also das ist dann etwas, was außerhalb dieses Verfahrens stattfinden muss.
Damals war irgendwie dann auch der Verweis, dass sie logischerweise wohl immer nur vorgehabt hätten, diese Marke FCH Fanshop in Verbindung mit ihrem Logo und dem Vereinsnamen zu nutzen und klar die Abgrenzung zu Hansa Rostock herzustellen. Ob das dann immer so im Einzelfall gelungen wäre, aber es hat...
Ja, können natürlich Lippenbekenntnisse sein, ne? Und eins ist natürlich auch klar, diese Registerverfahren, also wo im Prinzip sich zwei Parteien darüber streiten, ob eine Marke ins Register kommen darf oder eben nicht, sind insofern evident wichtig für den Inhaber des älteren Rechts, weil der wiederum ja befürchten muss, dass wenn er später mal Marken anmeldet, die wiederum ähnlich sind zu der Marke, die er gerade bekämpft, dass die ihm wiederum im Weg stehen. Ja. Das ist insbesondere dann problematisch, wenn er sein altes Markenrecht verliert. Und bei Hansa Rostock war es ja jedenfalls so, dass die ursprüngliche Wortmarke FCH aus dem Register gelöscht wurde.
Ja.
Also das kann, muss jetzt nicht in diesem Fall so sein, aber es kann tatsächlich zu unschönen Komplikationen führen. Deswegen sind Markeninhaber immer daran interessiert, das Register möglichst frei zu halten von jüngeren Anmeldungen, die mit ihren Marken identisch oder ähnlich sind.
Verstehe. Aber gleichwohl, Heidenheim hat auch eine Wortmarke, ja? Oder?
Heidenheim hat auch eine Wortmarke, genau. Die haben FCH Fanshop angemeldet.
Ja, okay, jetzt, oder genau. Was? Aber davor?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber jedenfalls nicht FCH.
Also Hintergrund meiner Frage, also sozusagen Hansa war sozusagen stärker am Anfang des Streits, so verstehe ich es so ein bisschen, oder kann man das nicht sagen?
Doch, das kann man wohl sagen, weil sie zumindest das Zeichen FCH früher eingetragen
haben.
Genau. Und jetzt kann man sich noch darüber streiten, ob an der Bezeichnung FCH ein sogenanntes Benutzungsmarkenrecht entstanden ist, also ein Recht, das nicht Kraft Eintragung in einem Register entsteht, sondern aufgrund der Benutzung und der Verfestigung dieses Zeichens in den Köpfen der potenziellen Interessenten, Fans, Kunden, die Merch kaufen und sowas, also Verbraucher. Aber das ist immer, das muss am Ende ein Gericht bewerten, deswegen ist das immer eine unsichere Ausgangslage.
Und im Hinblick auf die Argumentation von Heidenheim, mit diesem Schutz gegen Dritte. Ich gehe mal davon aus, dass das Logo von Heidenheim auch geschützt ist als Wortbildmarke. Reicht dieser Schutz nicht aus?
Könnte, aber auch das entscheidet am Ende ein Gericht. Die Sache ist, dass bei Wort-Bild-Kombinationen eben es auch noch einen Bildbestandteil gibt, der den Schutzbereich der Marke dann auch so ein bisschen mitprägt, je nachdem, wie individuell er ausgestaltet ist. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass bei Wort-Bild-Kombinationen der Wortbestandteil in der Regel der entscheidende ist.
Aber also wie ich es kenne aus der Vergangenheit markenrechtlich, ist doch so eine Wort-Bild-Marke immer sozusagen ein gutes Abwehrrecht.
Ein gutes Abwehrrecht muss aber auch ein Angriffsrecht sein. Also wie gesagt, du musst schon gucken, dass du dann das Register frei hältst von potenziell gefährlichen Drittmarken.
Wie wird's ausgehen, Fabian? Prognose?
Habe ich keine Prognose. Ich wollte auch noch ergänzen, dass die ganze Sache ja schon auch jetzt so ein bisschen eskaliert ist. Warum? Weil Rostock Widerspruch gegen die Markenanmeldungen eingelegt hat. Und Heidenheim wiederum versucht, den Spieß umzudrehen mit dem beliebten Verteidigungsmittel des Nichtbenutzungseinwands beziehungsweise mit Löschungsansprüchen gegen die angreifende Rostocker, gegen die angreifende Rostocker Marke. Was heißt das? Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass Marken, die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, also so eine Art Karteileichen, ja, die will man nicht, dass die auf Antrag Dritter gelöscht werden können. Und Heidenheim wirft Rostock vor, dass sie ihr Kürzel FCH gar nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt haben.
Okay.
Jetzt muss Rostock nachweisen, dass das doch der Fall war, ansonsten fliegt ihnen die Marke weg. Das kann dann die Situation wieder ganz schnell umdrehen. Es ist also, ihr merkt, Markenrecht ist ein sehr taktisches, sind sehr viele taktische Manöver, die dort eine Rolle spielen, und viele Gesichtspunkte, die man zu bedenken hat, auch bevor man eine andere Marke angreift.
Nur nochmal zur, weil ich gerade parallel mal reingeschaut habe ins Markenregister, die haben, ist tatsächlich auch eine Markenanmeldung FCH, also ohne Fanshop von Heidenheim.
Ja, die ist 2024, glaube ich, angemeldet worden.
Eingetragene Marken haben sie natürlich erst, der FC Heidenheim 1846 in Wort- und Bildmarken unterschiedlicher Ausgestaltung und alle Abkürzungen und kürzere Formen, die es da noch gibt. Genau. Ja, Markenrecht, ja, das hast du ja auch in deiner täglichen Beratung. Da muss man als Markeninhaber höllisch aufpassen, dass man den Markt ständig im Blick hat, den Markt bereinigt, also nicht das irgendwie laufen lässt, dass Dritte am Markt auftreten mit ähnlichen Bezeichnungen, die dann später irgendwie als gegen einen ins Feld geführt wird, weil man nichts dagegen gemacht hat und das quasi hingenommen hat, und immer einen Blick aufs Register haben, dass da nicht sich Leute reinschleichen und man dann entsprechend nicht die Widerspruchsverfahren in Anspruch genommen hat.
Also in der Regel ist es so, dass man sich in solchen Konstellationen, die so ausufern, irgendwann schon verständigt. Meistens ist man gut beraten damit, weil das kann ansonsten für beide Seiten unschön ausgehen. Dann löscht man sich gegenseitig Markenrechte. Da wiederum freuen sich dann nur Dritte drüber.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ganze Sache nicht bis zu Ende betrieben wird in diesen Widerspruch- und Löschungsverfahren, sondern dass man sich da nochmal an einen Tisch sitzt und eine Einigung findet.
Wäre auch ungewöhnlich für die Fußballbranche, wenn sie jetzt an dem Fall ausnahmsweise mal die Gerichte durchexerzieren und alles, alle Instanzen in Anspruch nehmen. Ne? Also das schreit nach einer weiteren.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen Emotionen in der Geschichte drin. Ne? Also es gibt übrigens zwei Statements jeweils ein Statement von den Clubs, die stellen wir auch in die Shownotes ein. Könnt ihr euch mal anschauen und euch ein eigenes Bild dazu machen, ob es hier ein Good und ein Bad Guy gibt oder ob eigentlich beide vertretbare Positionen haben.
Alright, mit Blick auf die Uhr, nächstes Thema, Stefan Kunz,
ja.
Robert, bitte.
Unschönes Thema, schweres Thema, ein bisschen so unter dem Blickpunkt PR, äußerungsrechtlich, wollten wir uns das mal anschauen, was ist Hintergrund. Anfang des Jahres, Ende des Jahres wurde für viele sehr überraschend die doch recht erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Sportvorstand Stefan Kunz und dem HSV beendet, einvernehmlich so nach den Meldungen. Und nachhinein kamen immer ein bisschen andere Gründe jetzt zum Vorschein, die wir uns einmal anschauen und da mal uns die Chronologie der Ereignisse kurz angucken wollen. Noch zur Klarstellung, also wir legen natürlich immer offen, wenn wir irgendwelche Parteien vertreten. Wir vertreten auch hier jetzt niemanden in dem speziellen Diskussion. Und meine Informationen, ich habe auch jetzt keine interne, sondern beziehe mich tatsächlich nur auf Infos, die ich in den Medien sehen konnte.
Das war der Disclaimer.
Es ist ja, machen wir ja immer so. Also wenn wir hier im Podcast über ein Thema sprechen, dann sind wir da nicht direkt mit befasst, es sei denn wir...
Ja, es ist nur hier, weil es hier jetzt tatsächlich strafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen und dann ja, hat das alles nochmal eine andere Note. Und wie gesagt, es ist hier bisher nichts erwiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung für Stefan Kunz, aber auch für etwaige Verfehlungen auf Seiten des HSV, sofern sie dann vorhanden sind, was auch immer. Insofern nur das vorab schon mal. Genau, was war passiert? Also Stefan Kunz trat Ende 2024 sein Amt an als Sportvorstand des HSV. Dann gelang ja auch der Aufstieg in die lang ersehnte.
Echt? Erst Ende 24 hat er beim HSV angefangen?
Mai 24. Okay. Dann wurde jetzt bekannt, dass Stefan Kunz am 12. Dezember 2025 wohl Strafanzeige bereits gegen Unbekannt wegen des Vorwurfs der Nachstellung gestellt hatte. Da ging es wohl um aus seiner Sicht beunruhigende Nachrichten, die ihm irgendwie zugesandt werden soll. Weiterer Inhalt unbekannt. Ist da damals auch nicht groß wahrscheinlich an die Presse gelangt. Warum auch? Dann erfolgte jetzt halt zum 2. Januar durch den HSV bekannt gegeben, offiziell die einvernehmliche Vertragsauflösung. Als Grund nannte der Verein in Abstimmung mit Stefan Kunz persönliche familiäre Gründe. Es gab da irgendwie auch gesundheitliche Probleme des Vaters von Stefan Kunz, die dort irgendwie auch mit angeführt wurden. Dann wurde eben halt die Tätigkeit zum 31.12., wie gesagt, beendet. Dann, wie jetzt auch bekannt wurde, hat Stefan Kunz wohl am 8. Januar 2026 diese Strafanzeige gegen Unbekannt von damals zurückgezogen. Dazu lässt die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilen, dass das die Ermittlungen nicht beendet, weil es sich um sogenanntes Offizialdelikt handelt und es insofern keines Strafantrages bedarf für die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Und die müssen halt den Sachverhalt aufklären und dann gegebenenfalls Anklage heben oder eben einstellen, je nachdem, was dabei rauskommt. Das nur zum vollständigen Bild. Am 11. Januar gab es dann von Stefan Kunz auf seinem Instagram-Account ein Statement. Da gebe ich einmal wörtlich kurz wieder. Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist, ich weise die Vorwürfe entschieden zurück. Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte darum gebeten, gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen. Daraufhin erfolgte dann auch ein offizielles Statement des HSV, der dort am 12. Januar, also einen Tag später, erklärte, dass die Beendigung der Zusammenarbeit aufgrund schwerwiegenden Fehlverhaltens seitens Stefan Kunz erfolgt sei, dass diese Verfehlungen an den Aufsichtsrat herangetragen worden seien. Und dann hätte der HSV eine spezialisierte externe Kanzlei um Aufklärung gebeten und die habe nach sorgfältiger Prüfung die Vorwürfe als glaubhaft bewertet. Im Gegenstand sind eben wohl mehrere Vorwürfe sexueller Belästigung gegenüber Mitarbeiterinnen des Vereins. Wie gesagt, bisher Stefan Kunz bestreitet diese Vorwürfe. Der HSV, der Aufsichtsrat, habe daraufhin die schnellstmögliche Trennung angestrebt und das sei ihm halt eben Mitte Dezember schon bekannt gewesen. Und weiter führt der heißt es da in dem Statement, dass Kunz die Trennung zum 31. Dezember der zugestimmt habe und Kenntnis von den Vorwürfen habe, dass er anwaltlich vertreten gewesen sei und die Möglichkeit der Stellungnahme gegenüber dem Aufsichtsrat nicht ergriffen habe. Und weiter führt der HSV aus, dass die von Kunz erhobenen Vorwürfe einer Verleumdungskampagne unzutreffend und irreführend seien. So die Chronologie der Ereignisse. Und ja, was einem natürlich ungeachtet dessen, was an den Vorwürfen dran ist, wie gesagt, da gilt natürlich die Unschuldsvermutung zugunsten von Stefan Kunz, das muss strafrechtlich aufgeklärt werden und nicht weder durch den HSV noch durch die Öffentlichkeit. Sondern da muss es, mir ist bisher kein Strafverfahren bekannt, keine Strafanzeige, das habe ich bis jetzt nicht sehen können, aber das wird sicherlich im Hintergrund dann irgendwie voranschreiten. Man stellt sich jetzt nur die Frage, ist das taktisch, dieses Verhalten auf Seiten, vor allen Dingen mit Blick zum HSV, dort die familiären Gründe öffentlich zu kommunizieren, zu einem Zeitpunkt, wo man offensichtlich nach interner Aufklärung berechtigte Gründe hatte, dass diese Vorwürfe gewisse Glaubhaftigkeit haben, sich dann öffentlich damit so zu positionieren, zum Schutz von wem auch immer. Da kommt noch zu ergänzend noch aus dem Feld von Stefan Kums. Es gab wohl Anfang Dezember Gespräche zu einer Vertragsverlängerung. Und es kommen ein bisschen so die Vorwürfe von Seiten aus dem Lager Kunst, dass der HSV durch diesen Aufhebungsvertrag sehr billig aus diesem Vertrag rausgekommen sei und sowas. Das nur zur Vollständigkeit halber. Ja, wie gesagt, das ist so, was einem natürlich auffällt, erst familiäre, private Gründe anführen. Und obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, da ist hat vielleicht andere Gründe. Das ist auch im Sinne der Aufklärung sicherlich nicht hilfreich.
Nur mal kurz eine Verständnisfrage. Also der HSV bekommt Informationen, die glaubhaft oder nicht, jedenfalls schwere Vorwürfe gegen Stefan Kunz enthalten, geht auf Stefan Kunz zu und sagt, wir müssen das hier beenden, beziehungsweise wird er zur Stellungnahme aufgefordert, gibt aber keine ab. Und trotzdem verständigen sich die Parteien aber darauf, dass Stefan Kunz ausscheidet unter Berufung auf persönliche Gründe.
Ja. Ja, so ist es. Es gab, wie gesagt, der Hergang, die Bild hat das berichtet, der Hergang, nachdem man diese Vorwürfe irgendwie Kenntnis davon erlangt hatte, sei man wohl zu Kunz gegangen, habe ihn damit konfrontiert, dann habe es einen Termin gegeben, wo er hätte Stellung nehmen können gegenüber dem Aufsichtsrat, und dieser Termin sei wohl seitens seines Anwaltes dann abgesagt worden. Und warum man dann dennoch quasi so einvernehmlich nach außen sich auf diese Sprachregelung verständigt hat, wie gesagt, also.
Ja, beziehungsweise warum Kunz sich sozusagen wehrlos, das ist jetzt meine Interpretation, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber also hat ja so ein bisschen den Anschein, in dieser Lösung unterworfen hat.
Ja. Ist ja so. Na gut, aus seiner Sicht ist das natürlich eine Sprachregelung, die vielleicht ja auch ein bisschen Wahrheit in sich trägt, was vielleicht gab es ja auch tatsächlich losgelöst von den Vorwürfen private Umstände. Das wissen wir natürlich auch.
Wir wissen ja nicht, aber wenn nichts dran wäre, dann.
Ja, genau. Es steht fest, dass es diese einvernehmliche Aufhebung gab. Ne? Mhm. Das steht fest. Und weiß man eigentlich, aus welchem Bereich des HSV-Kosmos es kam? Eher aus diesem Verwaltungsbereich oder Frauenmannschaft?
Nee, ich glaube, es waren mit der Geschäftsstelle oder Mitarbeiterin des Vereins, jetzt keine Spielerin oder sowas. Also.
Wissen wir, ob von dort aus Strafanzeigen gegen Stefan Kunz gestellt wurden?
Das weiß ich, habe ich bisher nichts finden können zu, aber ja.
Und im Sinne von Kommunikationsstrategie, was hätte man vielleicht besser machen können aus deiner Sicht?
Ist schwer zu sagen, das kommt natürlich auf die Bewertung der Gesamtsachverhaltes im Hintergrund an. Aber es ist natürlich, wie gesagt, aus Sicht des Vereins problematisch, wenn man weiß, da wird irgendwas ans Licht der Öffentlichkeit. Entweder hatte man vor, das unter den Tisch zu kehren aus Sicht des Vereins, was man sagt. Also man will solche Vorgänge gar nicht in der eigenen Hütte irgendwie groß haben und dulden und probiert das jetzt quasi hinten runterfallen zu lassen, was natürlich problematisch ist, weil wenn an diesen Vorwürfen was dran ist, dann muss man die natürlich aufklären und um die Frau zu schützen, auch irgendwie da irgendwie vielleicht Maßnahmen folgen lassen. Dann ist es schwer, sich auf diese Gründe dort festzulegen, zu einem Zeitpunkt, wo man Kenntnis hat, dass da vielleicht was anderes noch im Raum steht.
Hilf mir nochmal kurz, das kam jetzt, also nach der Trennung und der Begründung dazu, kam es jetzt wie an die Öffentlichkeit, dass es vermeintlich anders gelaufen ist?
Weil es Berichterstattung gab primär von der Bild, aber eben auch das Statement von Kunz auf Instagram am 11. Januar. Und daraufhin hat sich der Verein dann bemüßigt gefühlt, auch öffentlich dann nochmal darzulegen, was die eigentlichen Gründe in Anführungszeichen der Beendigung der Verträge sind.
Okay, das heißt aber, da muss ja dann irgendjemand was der Bild gesteckt haben. Aus irgendeiner Ecke wird bestimmt nicht aus der Kunz-Ecke gekommen sein.
Genau, also das ist dann irgendwie dann, wie gesagt, das ist auch ein bisschen so der Glaube des HSV, dass so ein Thema dann irgendwie unter der Decke bleibt, ist entweder blauäugig oder, ja, weiß ich auch nicht. Also das finde ich auf jeden Fall aus diversen Gründen schwierig.
Ja, du musst ja wahrscheinlich auch, also keiner weiß jetzt, was da genau gewesen ist, aber du musst ja wahrscheinlich schon auch, wenn du als Club und Vorstand in dem Fall so eine Sprachregelung findest, auch immer dran denken, dass es eben vermeintlich noch eine dritte Betroffene oder vierte, fünfte, I don't know, betroffene Partei gibt, die man ja eigentlich da auch mit ins Boot nehmen müsste, weil du kannst ja nicht so über den Kopf, also wenn da wirklich was dran war, kannst du ja nicht über den Kopf hinweg dann so eine Regelung finden, weil das ja die Sache wirklich dann unter den Tisch kehrt. Erinnert mich an an das Morning Show Format, wenn ihr das gesehen habt.
Nein.
Die Serie?
Ja.
Ich gehe jetzt nicht. Okay. Mal angucken.
Erzähl doch mal den Plot.
Nein. ein anderes Mal. Ja, okay. Ich fand die Serie stark.
Ja.
Geht um ein vergleichbares Thema. Ja.
Alright. Ja. Robert, Schlusswort dazu?
Ist, glaube ich, alles gesagt. Es ist natürlich insgesamt unschön und schwer, sich in der Situation da richtig zu verhalten. Aber falsch ist natürlich immer kommunikationstechnisch da früh mit unzutreffenden Aussagen unter Umständen dann sich an die Öffentlichkeit zu wagen, weil man dann zum einen die eigene Glaubwürdigkeit untergräbt und Dinge dort einfach nicht den Raum gibt, sich in Ruhe aufzuklären. Also sprich, das.
Alright, drittes Thema. Schlussanträge des Generalanwalts Rantos in dem EuGH-Verfahren, Livestreaming und Ländersperren. Fabian.
Ja, gerne. Ich schicke mal vorweg, also es geht tatsächlich vor dem EuGH um Fragen der Urheberrechtsverletzung durch in dem Fall Veröffentlichung oder öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken und die Frage, ob das Geoblocking dazu führt, dass die Haftung desjenigen, der das öffentlich zugänglich macht, für Rechtsverletzungen durch Abruf von solchen Werken mittels VPN-Kanälen, ob die Haftung dadurch ausscheidet oder ob trotzdem eine Haftung derjenigen begründet ist, die diese Werke zur Verfügung stellen, öffentlich machen. Was ist Geoblocking? Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht groß zu erklären. Man stellt technisch eine Website oder ein öffentliches Zugangsmedium so ein, dass es nur in bestimmten Regionen abrufbar ist und von anderen eben nicht. Diese Sperren kann man aber relativ einfach umgehen durch sogenannte VPN-Kanäle, VPN-Programme, mit denen im Grunde simuliert wird, dass jemand, der das abruft, in dem Land sitzt, wo es auch abgerufen werden kann und soll. Der Fall an sich hat jetzt erstmal mit dem Fußball gar nichts zu tun, weil im konkreten Fall geht es um eine Auflage der Tagebücher der Anne Frank. Und es klagt der Anne Frank Fonds, der dann noch die Rechte hält, gegen die Verwendung oder gegen die Wiedergabe dieser Werke in den Niederlanden. Dazu muss man sagen, diese Werke sind eigentlich inzwischen gemeinfrei, weil auch der Urheberrechtsschutz ja nur eine bestimmte Zeit lang aufrechterhalten wird. Tatsächlich gibt es aber unterschiedliche Regelungen in Belgien, also da, wo die Werke ursprünglich veröffentlicht wurden, und den Niederlanden. Also in Belgien ist die Schutzdauer des Urheberrechts inzwischen abgelaufen, deswegen sind sie da gemeinfrei, in den Niederlanden aber nicht.
Aber wenn du von Werken sprichst, was ist damit gemeint?
Die Tagebücher.
Die Tagebücher?
Ja.
Okay. Und wurden die jetzt sozusagen im Internet hochgeladen, oder?
Genau, da gibt es eine Online-Ausgabe von verschiedenen Manuskripten. Die haben die Beklagten veröffentlicht und haben sie durch Geoblocking, haben sie die Veröffentlichung nur vorgesehen für Belgien. Und in den Niederlanden, in denen die Werke aber noch geschützt sind, Urheberschutz genießen, konnte man das durch VPN abrufen. Und jetzt ist die Frage, ob der, in dem Fall hier die Beklagte, dafür haftet, dass dort in den Niederlanden noch eine vermeintlich öffentliche Wiedergabe stattfindet. Beziehungsweise ob das eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Urheberrechts ist. Da hat jetzt General...
So viel zum europäischen Binnenmarkt.
Genau, und da vertritt jetzt Generalanwalt Rantos die Auffassung, dass das nicht der Fall ist, also dass durch das Geoblocking, dass das Geoblocking eine zumutbare Maßnahme darstellt, um die Abrufbarkeit im Ausland zu verhindern und jedenfalls nicht dem Verwender der Werke anzulasten ist, dass er sich für das Geoblocking-Verfahren entscheidet, obwohl es relativ easy durch VPN zu umgehen ist. Mit anderen Worten, also eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Urheberrechts findet dann in dem Land, das geblockt worden ist, nicht statt. Das ist die Auffassung von Rantos.
Gut, aber ist es nicht eine sehr formalistische Auffassung? Und also auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, weil man immer noch diese nationalen Jurisdiktionen hat und es auch irgendwie, solange es nicht harmonisiert ist, nicht anders machen kann. Aber faktisch gibt es ja dann trotzdem keinen Schutz.
Naja, also ich glaube, die Motivation, das einmal durchzuexerzieren, kommt natürlich daher, und da kommen wir jetzt mal zum Fußball, aus der Frustration, diese Abrufe nicht verhindern zu können.
Ja.
Und im Fußball ist es ja so, dass du natürlich auch das Geoblocking beim Streaming hast. Das heißt also, Sport aus den Vereinigten Staaten kannst du nicht einfach so in Europa gucken und umgekehrt. Es geschieht aber eben durch VPN-Kanäle. Ich weiß nicht, ob ihr da schon auch schon eure Erfahrungen mit gemacht habt, aber es ist nicht wahnsinnig schwer, das zu umgehen.
Olga nickt.
Ich habe im Kopf geschüttelt.
Ach so, Entschuldigung.
Und also aus dieser Frustration heraus, das nicht verhindern zu können, versucht man dann vermeintlich die Streaming-Portale, also hier sind es keine Streaming-Portale, aber von der sportlichen Perspektive aus gesehen, würde man als Rechteinhaber, in dem Fall eben da die Verbände oder die Vereine, die Streaming-Portale in Anspruch nehmen. Und die müssten sich dann überlegen, welche technischen Schutzmaßnahmen sie einsetzen, also die geeigneter sind, um diese Zugangssperren zu umgehen.
Ja, ich meine, das Urheberrecht, das Deutsche noch viel stärker als der europäische Ansatz, ist immer sehr stark technisch geprägt in der Bewertung. Also man schaut immer ganz genau, bricht runter die einzelnen Verwertungshandlungen mit Speicherorten und Abgrenzungen öffentlich zugänglich oder ist da irgendwie eine Speicherung bei der Darstellung vorhanden. Also der Ansatz ist dem schon nicht fremd und einmal mal zu schauen, was sind die Voraussetzungen für diese regionale Begrenzung, die natürlich ein extrem wichtiges Lizenzmodell darstellt. Also das ist alles das ist sehr umstritten, inwiefern auch das Urheberrecht regional so überhaupt begrenzt werden kann und ob das abspaltbare Märkte überhaupt noch sind, weil im Internet prinzipiell wirklich alles über die Ländergrenzen hinweg abrufbar ist. Ja, da hat man sich jetzt, das ist natürlich ein sehr, ja, kann man trefflich drüber streiten, weil eine technische Maßnahme, die so einfach umgangen werden kann, als wirksam zu achten und da quasi die aus der Verantwortung zu lassen, ist ein Ansatz. Ja, man weiß halt eben aber auch nicht, wie man es anders technisch lösen kann.
Ne? Ja, das hatte ich jetzt gerade noch daran gedacht, diese VPN-Umgehungsmöglichkeit irgendwie zu unterbinden.
Die haben auch noch Möglichkeiten. Es gibt gerade so die Skys und die Sportanbieter, die Zones, die haben noch weitere Parameter, die jetzt quasi auch es den VPNs schwerer machen, dort das zu umgehen. Also da werden auch noch Informationen abgefragt und so, die dann das nicht mehr ganz so einfach machen, aber ja.
Die Linie scheint ja so ein bisschen zu sein, dass man die Grenze dort zieht, wo der Betreiber, also derjenige, der auch die Geoblocking-Maßnahmen einsetzt, also irgendwie Dritte motiviert, die zu umgehen. Mhm. Also wenn du es nur einsetzt und es ist halt eine zumutbare Maßnahme, so formuliert das auch Rantos, ein legitimes Mittel darstellt, um den Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten auf bestimmte Länder zu beschränken, dann ist das erstmal fein. Dann soll also die Anbieter dort raus sein aus der Haftung. Aber erst wenn du deinen Dienst irgendwie so ausrichtest, dass du Dritte quasi dazu aufforderst, das zu umgehen, dann wird das problematisch. Und so genauso geht es um die VPN-Anbieter selber. Das ist ja sozusagen noch eine weitere Partei. Auch da hat Rantos klargestellt, dass nach seiner Auffassung ein VPN-Anbieter nicht deswegen haftet, dass er den Dienst einfach zur Verfügung stellt, sondern nur dann, wenn er Dritte dazu motiviert, über VPN entsprechende Zugangssperren zu umgehen.
Hm. Kann man das vergleichen mit der Provider-Haftungsfrage?
Ja, ein bisschen schon. Also da ja. Immer, wenn quasi ein Geschäftsmodell klar erkennbar nur dazu dient, zu rechtswidrigen Tatenvorschub zu leisten und keinerlei legitimen wirtschaftlichen Anwendungszweck hat, dann ist man die Provider in der Problematik. So. Also da ging es auch so ein bisschen so bei, die Fragen stellen sich da auch an anderer Stelle, zum Beispiel auch bei ganzen Webseiten-Crawling-Punkten, inwiefern dann, wenn man quasi auf die eigene Webseite Befehle eingibt in Textform, die den Zugriff von Crawlern verhindern sollen, ob dann quasi das einen technischen Schutz gegen Crawling darstellt und sowas. Also da guckt man immer so, wo man auch sich fragt, ja, das ist jetzt nicht wirklich eine wirkliche technische Schutzmaßnahme oder sowas, aber die Punkte gibt es immer wieder. Ja.
Eine Frage habe ich von euch aber nicht gehört.
Was denn?
Also wenn wir schon über Sportstreaming reden, wo taucht denn da der Urheberschutz auf?
Ja, also angefangen hast, das Thema hatten wir auch schon mal, sozusagen die Art und Weise der Übertragung, ob das schon sozusagen diese schöpferische Höhe erreicht und zu einem Urheberschutz führen kann.
Also die entscheidende Frage ist ja in dem Fall, warum eigentlich Sportübertragungen Urheberschutz genießen, weil das Fußballspiel an sich tut es nicht. Das wissen wir seit der Karen Murphy-Entscheidung des EuGH. Die Übertragung an sich kann aber entweder urheberrechtlich geschützte Elemente enthalten. Das hat, glaube ich, damals Karen Murphy, also nicht Karen Murphy persönlich, aber der EuGH in seiner Entscheidung betont, dass da natürlich in der Übertragung Teile drin sein können, die urheberrechtlich geschützt sind. Oder das ist vor den deutschen Gerichten vor allem in den letzten Jahren eine ganz spannende diskutierte Frage, ob Rechte an einem Filmwerk bestehen im Hinblick auf die Übertragung.
Aber nochmal für mich, also jetzt nicht die Performance von den Spielern als urheberrechtlich geschütztes Werk, sondern die Art und Weise der Darstellung mit den Schnitten und
Genau.
Wobei, das ist ja auch echt weit hergeholt, ne?
Also Gerichte sehen es tatsächlich anders.
In Deutschland,
die vertreten die Auffassung, dass der Urheberschutz besteht, weil es eine Regie gibt, weil es irgendwie 40 bis 50 Kameras gibt, die zu steuern sind, weil es Schnitte gibt, weil sich eine Regie überlegen muss, wie fange ich irgendwie die Dramaturgie dieses Spiels ein. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe da auch einen Aufsatz zugeschrieben in der Spoprax vor ein paar Jahren. Und eine höchstrichterliche Entscheidung in Deutschland dazu gibt es jetzt noch nicht.
Alright. Danke. Dann kommen wir zum Schlussthema und eigentlich Schwerpunktthema. So war es jedenfalls im Dezember noch angedacht. Ich hatte mit Tommy Haider vom Chemnitzer FC ein Interview geführt zur Regionalliga-Reform. Das wollen wir euch jetzt mal einspielen. Und viel Spaß beim Zuhören. War für mich sehr aufschlussreich. Und anschließend werden wir noch kurz so ein kleines Update geben, wie es seitdem weiterging. Hallo Herr Haider, willkommen bei Liebling Bosmann im Sportrechtspodcast. Danke, dass Sie sich kurzfristig Zeit genommen haben für ein Interview über die geplante Reform der Regionalliga. Ich darf Sie kurz vorstellen. Tommy Haider ist Geschäftsstellenleiter und Prokurist beim Chemnitzer FC. Als Sprecher der Initiative Aufstiegsreform 25 treibt er seit Jahren die Debatte um einen fairen Aufstieg aus den 5 Regionalligen in die 3. Liga voran und ist jetzt auch Mitglied in der DFB-Arbeitsgruppe unter Leitung von Michael Vesper. Hallo Herr Haider, danke nochmal, dass Sie hier sind. Und vielleicht nochmal zur Ausgangslage. Es gibt 5 Regionalligen, aber nur 4 Aufstiegsplätze zur 3. Liga. West und Südwest steigen derzeit immer direkt auf. Die Meister der Staffeln Nord, Nordost und Bayern müssen in einem Rotations-Playoff-System um die restlichen Plätze kämpfen. Ein Meister geht jedes Jahr eben leer aus. Das wird strukturell als unfair empfunden, weil die sportliche Leistung nicht überall gleich belohnt wird. Möchten Sie da gleich rein und das ergänzen oder ist damit der Kern der Problematik eigentlich schon ganz gut umschrieben?
Ja, auch von mir erstmal ein Hallo in die Runde. Damit haben Sie es eigentlich sehr gut beschrieben. Wir haben die Situation, 5 Regionalligen, nur 4 Aufsteiger. Das heißt, ein sportlicher Meister muss, nachdem er die Liga dominiert hat und den Meistertitel errungen hat, im Folgejahr wieder in derselben Liga antreten und haben damit eine Ungerechtigkeit, die dringend behoben werden muss.
Mhm. Wann war für Sie persönlich der Moment, an dem für Sie klar war, dass Sie da sich aktiv da einsetzen möchten für Veränderungen, dass diese Reform auf die Schiene gebracht wird?
Ja, hat so ein bisschen im Februar 24 begonnen. Das ist der Moment, wo die Fanszenen die Vereine im Nordosten angesprochen haben, um verschiedene Themen mal auch mit den Vereinen diskutieren zu können. Seitdem sitzen wir als Geschäftsführung mit den Fanvertretern der Vereine im gesamten NOFV-Gebiet regelmäßig zusammen. Und dabei ist unter anderem halt auch diese Unfairness, was die Aufstiegsregelung thematisiert worden. Und wir haben uns dann relativ zügig darauf verständigt, dass wir das Thema angehen wollen, mit dem Wissen, dass es schon oftmals versucht worden ist und man dafür keine bessere Lösung als die jetzige gefunden hat. Mhm. Und dass das ganze Thema nicht einfach wird. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es nochmal, versuchen es professionell aufzustellen, indem wir wirklich uns einen Plan auch entwickeln, wie wir vor allen Dingen auch medial das Thema aufziehen, und haben dann im Februar diesen Jahres in Chemnitz eine gemeinsame Pressekonferenz mit fünf Vereinen gemacht, die letztendlich die 17 Vereine vertreten haben, die der Initiative von Beginn an beigetreten sind. Und den weiteren Werdegang bis zum jetzigen Tag hat ja gezeigt, dass das kein Thema ist, was nur unsere Regionalliga im Nordosten bewegt, sondern mittlerweile sind wir ja bei 54 Vereinen.
Bei 54 schon, 54, okay.
Vereinen.
50 zuletzt.
Genau.
Wie kommt es, dass sozusagen Nordost da der Treiber war? Weil es betrifft ja eigentlich drei Regionalligen.
Ich glaube, kann man relativ einfach zusammenfassen. Bei uns in der Regionalliga aufgrund der sportlichen Abstiege in der Vergangenheit und der nicht geschafften Relegationsduelle ist einfach die Regionalliga Nordost zum Sammelbecken von vielen ambitionierten Vereinen geworden. Ich spreche immer so von 10 bis 12 Vereinen aktuell, die irgendwo die Ambition hegen, Richtung dritte Liga stielen zu wollen. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, hier die Unzufriedenheit am größten, weil ja halt der Norden und die Bayern es dann zumindest mit die Relegationsspiele zuletzt immer wieder geschafft haben, einen Aufsteiger trotzdem in den Jahr nach oben zu bringen, was uns in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist.
Ja, also auch wenn man sich die Zuschauerstärke in den Ligen anschaut, ist ja da Nordost oben und hat sozusagen aus der Richtung auch schon einen Aufsteiger verdient.
Ja, wobei man mich jetzt, glaube ich, kennengelernt hat, dass ich nicht aus einer Betroffenheitsdebatte das Ganze führen möchte, ja, sondern ich das schon ausgewogen betrachte. Wir haben jetzt ja das Momentum auf unserer Seite, dass die Zuschauerzahlen klar für die Regionalliga Nordost sprechen. Aber das kann in 2 Jahren schon ganz anders aussehen. Im Westen kann Aachen, Essen, Duisburg vielleicht wieder absteigen und plötzlich kippt das Momentum wieder in eine andere Regionalliga. Ja. Deshalb bin ich Freund davon, dass man viel mehr Parameter anwendet, das fair zu gestalten. Ja. Wenngleich ich sage, es muss möglich sein, eine Lösung zu finden, wo man gar nicht auf irgendwelche Eckpunkte drauf aufbauen muss, sondern wo einfach jeder Meister aufsteigen kann.
Ja, bevor wir jetzt auf die Arbeitsgruppe zu sprechen kommen, wollte ich nochmal wissen, wie eigentlich der Austausch zwischen den 54 Clubs stattfindet. Ob da eigentlich ein breiter Konsens besteht oder ob da auch schon verschiedene Interessen eine Rolle spielen?
Ja, versuche ich mal so transparent wie möglich zu antworten. Das Ursprüngliche, wie wir begonnen haben, war ja wirklich das Thema Meister müssen aufsteigen. Das war ein Motto, wo sich jeder ganz einfach hinter versammeln konnte. Und in den Gesprächen dann außerhalb der Grenzgebiete, sage ich mal, der Regionalliga Nordost, hat man dann festgestellt, es gibt eigentlich noch viel mehr Punkte, die aktuell den Regionalligisten wichtig sind. Und so ist eigentlich die Debatte immer größer geworden, weshalb wir jetzt ja auch davon sprechen, eine Regionalliga-Reform in der Struktur auch hinzubekommen, ja, und nicht mehr nur das Thema Meister müssen aufsteigen. Und ja, wie ist die Kommunikation? Wir sind sozusagen mit einem großen E-Mail-Verteiler miteinander vernetzt. Wir führen untereinander viele Gespräche. Wir blicken halt auch mal, auch wenn es sportliche Mitkonkurrenten sind, nach links und rechts und tauschen uns da aus und versuchen gemeinschaftlich das Thema zu bearbeiten, weil der Eindruck der Vereine ja in der Vergangenheit der gewesen ist, dass die Verbände nicht unbedingt sich so intensiv dafür eingesetzt haben, dass es eine Veränderung gibt. Und dementsprechend haben wir jetzt versucht, von der Basis heraus den Druck so aufzubauen, dass man hier nach nachhaltigen Lösungen sucht. Und Das ist natürlich sehr anstrengend, weil wir machen das alles neben dem Tagesgeschäft und die meisten Mitglieder der Initiative sind in der Regionalliga oder fünften Liga angesiedelt. Heißt, die Geschäftsstellen und die Kapazität in der Personalstärke ist nicht so groß. Das heißt, viel Arbeit auf wenig Schultern, aber ich denke, dass wir es bisher gut meistern und uns in der Summe insgesamt auch enger zusammengeschweißt hat und für den Fußball gar nicht so verkehrt ist, wenn man einen ehrlichen, transparenten Austausch hat, mal sich wechselseitig updatet, wie es denn in den Vereinen aktuell so läuft und dann versucht, aus dem einen Konsens zu finden, um vielleicht die Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt.
Und gibt's in dem Rahmen schon konkrete Modelle oder ist es eine offene Diskussion noch? Und jetzt sozusagen, wenn wir gleich zur Arbeitsgruppe kommen, dass da dieses jetzt vorgeschlagene Modell oder in die Richtung viergleisiges Modell, gibt es da verschiedene Ansätze noch oder geht es tatsächlich in die Richtung?
Ja, ich glaube, da haben wir auch aus der Historie gelernt. Das heißt, wir haben keine 1A-Lösung als Initiative präferiert, sondern uns war es wichtig zu sagen, wir müssen das Thema anpacken und lösen. Es gibt natürlich 2, 3 Modelle, die sich rauskristallisieren, die am ehesten umsetzbar sind. Ein Modell hat der DFB ja von Beginn an abgeräumt, das Thema die dritte Liga nochmal anzupacken. Dementsprechend war das relativ schnell erstmal vom Tisch. Und die 2 weiteren Themen sind jetzt die Reduzierung von 5 auf 4 Regionalligen oder, was ja auch ein Vorschlag gewesen ist, um die Strukturthematik weiter anzupacken, eine Zwischenebene zu schaffen, sprich eine neue 4. Profiliga, die dann den Übergang zur 3. Liga auch nochmal vereinfacht, weil vielleicht der Abstand von Infrastruktur, von sportlicher Qualität, etc., geschärft wird. Und das sind jetzt so Themen, die wir ausarbeiten, die aber in der Initiative erstmal nicht vordergründig sind, sondern darum, dort geht es darum, Argumente zu sammeln, Blickwinkel zu sammeln, um am Ende nicht dazustehen, dass wir eine Lösung erarbeitet haben und alle sagen, schön, was er gemacht hat, aber wir tragen es nicht mit.
Ja, verstehe. Okay, zur Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform. 13 Personen, Vorsitz Michael Vesper. Daneben gibt es 5 Vertreter aus den Vereinen und Verbänden jeweils und plus vom DFB und von der DFL ein Vertreter. DFB ist, glaube ich, Manuel Hartmann, der ja auch für die 3. Liga zuständig ist, oder?
Genau.
Die AG ist kein Entscheidungsgremium ausdrücklich, sondern soll nur einen Vorschlag für die zuständigen DFB-Gremien beziehungsweise für die Regionalliga-Konferenz erarbeiten. Die erste Sitzung war jetzt vor 2 Wochen. Jetzt gab es, glaube ich, vor 2 Tagen die nächste Sitzung und im Januar ist die nächste Sitzung geplant und bis März sollen noch weitere 2 stattfinden. Das heißt, März sollte eigentlich schon ein Zwischenergebnis stehen dann.
Das ist unser großes Ziel, ohne da jetzt Druck aufbauen zu wollen, aber wir haben schon jetzt eine enge Zeittaktung. Das war ja auch einer der Kritikpunkte, die wir als Initiative immer wieder platziert haben, dass wir das Gefühl hatten, dass die Verbände, vor allen Dingen die Regionalverbände, da viel Zeit vergehen haben lassen. Aber jetzt merkt man schon, dass man gemeinsam gewillt ist, mit einem engen Zeitplan dort alsbald zu einem Lösungsvorschlag zu kommen. Richtig ist, wir sind eine Vorschlagsarbeitsgruppe, mehr oder weniger. Wir können das nicht direkt an den Tisch entscheiden. Aber wenn wir es bekommen, in dieser Runde einen breiten Konsens zu bilden, wird es dann, denke ich, auch für die Entscheidungsgremien relativ einfach sein, dem Vorschlag zu folgen.
Wieso gab es Kritik an der Zusammensetzung anfänglich?
Ja, wir sind reingegangen und hatten die Arbeitsgruppe etwas größer gesehen und vor allen Dingen die Aufteilung so, dass es nicht möglich ist, sofort als Verband die Vereine überstimmen zu können. Das heißt, wir hatten als Initiative vorgeschlagen 3 Vereinsvertreter pro Regionalliga plus 2 Verbandsvertreter hinzu DFL und DFB. Das wäre ungefähr paritätisch am Ende besetzt. Das hat man jetzt auf jeweils einen Vertreter runtergekürzt. Dementsprechend wäre im Worst-Case-Fall es so, dass die Verbände die Vereine überstimmen könnten. Wir hätten also ein Stimmverhältnis 7-5. Ich glaube aber, dass allen mittlerweile bewusst ist, um was es hier geht und dass jetzt in der Endkonsequenz eine Arbeitsgruppe ist, die von der Größe her auch gut arbeiten kann. Ja. Dementsprechend haben wir da auch relativ schnell die Kritik dann verklungen lassen und den Fokus auf die Arbeit gelegt.
Mhm. Können Sie ein bisschen berichten von den ersten zwei Sitzungen? Also in welche Richtung es da geht, beziehungsweise wurde ja schon angedeutet, aber wieso die Stimmung moderiert Herr Vesper lediglich oder ist er oder führt er den Prozess auch an? Wie kam Herr Vesper überhaupt dazu? Können Sie dazu was sagen?
Ja, das Grundlegende war ja, was wir als Initiative auch gefordert haben, was unsere Bitte an den DFB gewesen ist, jemanden einzusetzen, der dem Ganzen neutral gegenübersteht. Und ich finde die Wahl auf den Kollegen Vesper äußerst positiv, weil er alles mitbringt, was eigentlich so eine Rolle braucht. Die Lebenserfahrung, die Erfahrung aus Verhandlungen, weil er selbst aus der Politik kommt, aber auch den Einblick in Sportverbände aufgrund seiner Tätigkeit beim DOSB. Aber mit genügend Abstand zum DFB und den vorhandenen Verbänden. Und das ist, glaube ich, für die Sache erstmal ein äußerst positiver Aspekt, weil er dort wirklich ganz offen in die Thematik reingeht und gut moderiert. Natürlich seine Erwartungshaltung an die Arbeitsgruppe, die er auch klar formuliert hat, dass wir tatsächlich eine Lösung finden und dahingehend auch die Sitzungen so leiten wird, dass wir uns nicht immer abbringen lassen von Themen, warum es denn nicht gehen kann, sondern wir vor allen Dingen den Fokus drauf legen, was kann am Ende die Lösung sein und wie kann man sie gestalten. Deshalb bin ich persönlich und die meisten meiner Mitstreiter dort äußerst positiv gestimmt und das war auch der Eindruck von der ersten gemeinsamen Sitzung jetzt im Präsenz am Montag in Frankfurt, dass wir da schon eine sehr konstruktive Sitzung hatten, ging ja knapp über 5 Stunden und allen das Thema bewusst ist und ich glaube, wir alle mittlerweile verstanden haben, welche Chance wir haben, jetzt das Thema mal endgültig zu lösen, weil ich glaube, Fakt ist auch, wenn wir es jetzt wieder nicht gelöst bekommen, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, in Zukunft nochmal irgendwelche Anläufe zu nehmen und den meisten ist klar, dass der Status quo dauerhaft nicht praktikabel ist.
Mhm. Ja, alles nachvollziehbar. Als Außenstehender finde ich das, was jetzt, was man in den Medien gelesen hat, dass es auf dieses viergleisige Regionalliga-Modell vielleicht hinausläuft und beziehungsweise auf dieses Vier-Staffel-Modell, eigentlich sehr begrüßenswert.
Genau. Thema wird halt sein, dass wir es alle miteinander verstehen, dass wir die Themen nicht schon zerreden sollten, bevor überhaupt das Endprodukt sozusagen fertig ist. Wir haben jetzt für uns erstmal festgelegt in der Gruppe, dass wir als nächsten Step diese Reduzierung von 5 auf 4 Regionalligen genau ausarbeiten, weil für diese Thematik gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie kann es aussehen, verschiedene Lösungen und das wird sozusagen jetzt im weiteren Verlauf erstmal unsere Kernaufgabe sein, ohne dass wir damit festgelegt haben, dass es ausschließlich auf dieses Modell am Ende hinauslaufen wird, sondern wir werden uns schon auch noch mit den weiteren Modellen beschäftigen und am Ende festlegen, welche Modelle haben welche Vor- und Nachteile und was ist am ehesten von den meisten mittragfähig. Und ich glaube, das ist erstmal ein sehr guter Ansatz, jetzt diese Arbeitsgruppe mal alles quer zu diskutieren. Das war auch eine unserer großen Botschaften, immer wieder einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und alles, was dafür und dagegen spricht, niederzuschreiben, um da ringsherum letztendlich ein Konstrukt zu bauen, wo man so viel möglich abräumen wird, ohne dass wir alle zufriedenstellen werden. Also das ist ein Thema, was wir nie hinbekommen werden, dass wir alle glücklich machen werden, aber wir sollten im Sport immer auch dem Fairplay-Gedanken folgen und feststellen, dass wir aktuell 3 Regionalligen benachteiligen aufgrund von Parametern, die man gemeinsam festgelegt hat, die alle nachvollziehbar sind im Einzelnen. Aber ich kann genauso weitere Parameter mir zur Hand nehmen, die vielleicht das Lot in eine andere Richtung fallen lassen. Dementsprechend jetzt die Aufgabe, diese 34 Regionalliga als nächstes zu prüfen. Das werden wir im Januar weiter fortsetzen. Das hat der DFB auch eine hervorragende Ausarbeitung jetzt am Montag gemacht, um das auch grafisch gut zu untersetzen, dass man auch dem Ganzen dann gut folgen kann. Und daran werden wir jetzt ansetzen.
Nur für dieses eine Modell oder die verschiedenen Modelle alle schon alle aufbereitet?
Wir haben ja die Situation, dass wir aus den vergangenen Arbeitsgruppen ja, ich glaube, über 50 Modelle schon haben, wie es damals diskutiert worden ist. Wir haben weitere Modelle natürlich jetzt auch nochmal ins Auge gefasst, weil wir 7 Jahre oder knapp 8 Jahre jetzt Erfahrung aus dem Ist-Zustand haben. Und ein Aspekt ist halt mal auch zu überlegen, ob man halt in den vorgegebenen Landesgrenzen spielen muss oder ob man vielleicht auch ähnlich wie es jetzt in den DFB-Nachwuchsrunden gemacht wird, einfach ja jedes Jahr dynamisch agiert, also immer wieder schaut, wie sind die Fahrtwege, welche Vereine kommen dann in eine mögliche 20er-Staffel. Das sind alles so Fakten, die wir jetzt einfach mal ausdiskutieren müssen gemeinsam und dann gucken müssen, wie es an der Basis mit tragfähig wäre oder ob es andere Modelle gibt, die vielleicht am ehesten dann doch mehr überzeugen.
Was wäre da für die Regionalliga Nordost nicht mehr akzeptabel, wenn was wäre da die Grenze?
Ja gut, da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den ich selber ja sehr oft kritisiere, als erstes hervorzustellen, was nicht geht. Ich glaube, was schwierig wird, ist, wenn man einfach dahergeht und sagt, okay, wir haben eine Lösung, wir zerteilen den Nordosten und machen sozusagen einen Teil des Nordosten in den Norden und einen Teil des Nordosten in den Süden und sind damit fertig. Ich glaube, das ist ja relativ einfach vom Logischen her, aber macht's, glaube ich, relativ schwierig, weil sich da ausschließlich eine Regionalliga bewegt. Und ich glaube, der Ansatz, wenn man jetzt was neu ordnen kann und wenn man was neu denken kann, wäre schon sinnvoll, wenn sich da jeder bewegt und jeder ein Stück weit versucht, ja, was mit beizutragen zum Lösungsansatz. Und das versuchen wir auch zu fokussieren. Und ich betone aber nochmal, es wäre wichtig, dass wir nicht permanent das Negative hervorheben, sondern vielmehr versuchen, welche Chancen wir haben. Und auch wir im Nordosten haben ja in der Tagung, die wir im März gemeinsam mit Drittligisten, Regionalligisten und Oberligisten hatten, gemeinsam mit dem NOV festgelegt, dass auch wenn wir was fordern, dass es was sich verändern soll, auch wir selbst uns ja bereitert werden müssen, uns zu verändern. Das heißt, es wird nicht so sein, dass wir darauf bestehen, dass die Regionalliga Nordost in dem Gebiet zwingend zu erhalten ist und alles andere muss sich verändern, sondern auch wir sind bereit, dort uns zu verändern, aber mit dem Ansatz, dass wir nicht die Einzigen sein dürfen.
Also man sieht ein hochbrisantes sportpolitisches Thema, das wir hier besprechen. Am Ende jetzt nochmal, weil wir einen sportrechtlichen Podcast machen, die Frage nach der satzungsrechtlichen Verankerung. Können Sie überhaupt dazu was sagen? Wer beschäftigt sich damit? Ist es eher dann Sache der Regionalverbände, es zu regeln oder doch von oben auch in der Spielordnung des DFB festzulegen?
Da haben wir die Situation eigentlich ganz klar geregelt aktuell, dass die Viertklassigkeit in Deutschland Aufgabengebiet der Regionalverbände ist. Das heißt, der DFB hat da relativ wenig Zugriff. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die wir als Initiative so ein bisschen haben. Wir regeln hier den Übergang vom Amateur zum Profisport und der DFB sollte da schon auch eine gewisse Rolle in Zukunft mit haben, um letztendlich auch die aus unserer Sicht immer größer werden, Abstände zwischen der dritten Liga und der vierten Liga wieder ein Stück weit zu reduzieren,
ja,
weil das hilft uns,
da,
glaube ich.
Da nochmal vielleicht, würde ich gerne nochmal nachhaken, wie sehen Sie das? Ich meine, aus meiner Sicht sind die Regionalligen Profisport und da geht es immer wieder darum, auch sozusagen arbeitsrechtlich oder verwaltungsrechtlich, wie die Einordnung erfolgt. Was ist da Ihre Meinung? Also aus meiner Sicht ist es Profisport. Ich kenne keinen Regionalligist im Fußball, der nicht professionell arbeitet und der Spieler hat, die nicht in ihren Hauptlebensunterhalt damit verdienen.
Ja, da haben wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren einen riesen Entwicklungsschritt gemacht. Und wenn wir mal 5 Jahre weiterdenken, glaube ich, wird es tatsächlich so sein, dass alle Regionalligisten im Vollprofitum arbeiten. Jetzt ist es, glaube ich, noch so 70-80%, die jetzt schon Profistatus für sich beanspruchen und der Rest noch im Halbprofitum. Aber grundlegend sehe ich es genauso, dass das relevant für uns ist, diese vierte Liga in Zukunft auch als Profiliga zu betrachten. Wenn man die Infrastrukturen sieht, die viele Vereine unterhalten, wenn man sieht, welche Ansprüche die meisten Vereine für sich erheben. Und das ist aber trotzdem dieses Konstrukt Regionalliga, was es ja auch so attraktiv gestaltet, wir haben trotzdem immer auch wieder, wenn ich auf die Regionalliga Nordost, Regionalliga Bayern im Norden schaue, wo der Underdog auf den vermeintlich großen Traditionsverein trifft. Das macht ja auch den gewissen Charme dieser Liga aus, bringt aber auch viele Probleme mit sich, die man dann im Alltag, im Liga-Alltag bearbeiten und bespielen muss. Mhm. Aber es wäre schon wichtig, wenn wir hier, das ist ja auch einer der Kernforderungen, die wir gesagt haben, wenn wir es hier hinbekommen, dass egal wie die Struktur aussieht, ob es am Ende zwei Regionalligen wären, also eine zweigeteilte vierte Profiliga, ob es die viertgleisige Regionalliga wird, dass wir es hinbekommen, dass egal in welcher Regionalliga ich angesiedelt bin, dieselben Zugangsvoraussetzungen da sind, ja, dieselben Themen da sind, dass es also egal ist, wo ich angeordnet bin, von der Himmelsrichtung, von der Geografie her, dass das überall gleich ist, das wird, denke ich, uns sehr weiterhelfen. Und ob da das so sinnvoll ist, dass die einzelnen Regionalverbände weiterhin die Ligen betreiben oder ob es ein Modell, wie es der Südwesten praktiziert, mit einer GmbH, die sozusagen von mehreren Regionalverbänden geführt wird und Landesverbänden, das gilt es jetzt zu eruieren. Vielleicht auch der DFB nochmal gefragt ist, zu sagen, okay, wir holen uns diese Ebene wieder auf die DFB-Ebene zurück und der DFB ist sozusagen der Träger der Spielklassen. Das gilt es alles jetzt in der Zukunft auszudiskutieren, hat alles Vor- und Nachteile und wir müssen schauen, was am Ende am besten zusammenpasst.
Ab welcher Saison geht es frühestens los mit der neuen Struktur?
Ja, also frühestens wäre das die Saison 27/28. Dann müssen wir aber jetzt wirklich schauen, dass wir in dem Tempo bleiben, weil es wichtig ist, dass wir eine Übergangssaison haben, wo von Beginn an sozusagen vor der Saison feststeht, okay, ich muss den und den Tabellenplatz erreichen, um mich für die mögliche neue Liga zu qualifizieren. Das heißt, wir sind frühestens bei 27/28. Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Sollten wir aber auch weiterhin verfolgen, denn noch viele weitere Jahre in dieser Struktur wie jetzt wird uns, glaube ich, nicht weiterbringen.
Deshalb meine Schlussfrage, was ist Ihre Botschaft an die Fans und Vereine, die sagen, das wird eh wieder versanden?
Die Botschaft ist erstmal grundlegend, dass es bisher immer so gewesen ist, ja. Ich aber glaube, dass wir jetzt eine Generation gerade bei den Vereinsfunktionären haben, die gewillt ist, das Thema zu lösen und zwar nachhaltig zu lösen, weil wir in den letzten 7, 8 Jahren in dieser jetzigen Struktur gemerkt haben, wie nachteilig die doch für viele Regionen ist. Und ich glaube, dass unser aller Antrieb ist und deshalb wir auf einem sehr guten Weg sind, das auch tatsächlich hinzubekommen.
Die Reform ist überfällig. Vielen Dank, Herr Häder. Das hat mir Spaß gemacht. Das war sehr interessant, was Sie da gesagt haben und berichtet haben.
Vielen Dank.
Wir sind zurück. Ich hoffe, ihr konntet folgen und seid jetzt im Bilde, wie der Stand der Dinge ist. Am 15. Januar, also vor 7 Tagen, gab es eine weitere Sitzung und offensichtlich präferierte Modell jetzt wird weiterverfolgt und es konkretisiert sich langsam. Also aus den 5 Regionalligen sollen 4 werden. Es gibt immer noch Widerstand aus dem westdeutschen Fußballverband, dem Vernehmen nach. Der Herr Freimuth ist da immer noch dagegen. Warum? Weil natürlich die Regionalliga West einen direkten Aufstiegsplatz immer hat. Und sozusagen da dieses jetzige Modell immer noch präferiert wird. Aber einige Vereine aus dem westdeutschen Raum haben sich jetzt der Initiative angeschlossen. Was sagtest du, Fabian, 57 Vereine sind jetzt da, der ursprünglichen Initiative auf?
Ich habe gar nichts gesagt.
Ja.
Das kann nur Tommy Heder gewesen sein.
57. Nee, Robert, du hattest gesagt, 57.
Robert, Fabian. Ja,
ja, genau. 57?
Ja.
Jetzt aktuell? Okay. Und was auch immer noch so ein bisschen im Raum ist, ist so ein dynamisches Modell, das immer von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison geguckt werden soll, wie sich die 4 Regionalligen dann zusammensetzen im Hinblick auf Kilometerradius und irgendwelche Derbys. Halte ich irgendwie für abwegig, aber wer weiß. Auf jeden Fall wird es jetzt noch, ich glaube, 2 Sitzungen soll es noch geben und dann soll die Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Herrn Vesper eben einen Vorschlag präsentieren. Mhm. Habt ihr da noch was zusätzlich?
Was ist mit den zweiten Mannschaften quasi, die dort?
Ja, das sind ja,
was da halt immer auch eine Rolle spielt, dieses Problem mit den zweiten Mannschaften, ob die überhaupt mitspielen dürfen oder nicht, dann soll's ja auch, ist ja auch wieder in Diskussion diese U21 oder U23 Bundesliga, die es vielleicht geben soll, zur Förderung des Nachwuchsfußballs, dass die nicht so in der Luft hängen nach dem Jugendbereich. Und natürlich muss man es auch irgendwie mitdenken, aber also ich finde es erstmal wichtig, dass man da jetzt Klarheit bekommt im Hinblick auf Meister müssen aufsteigen. Ich finde das die sportlich fairste Lösung. Ja, ja.
Ich glaube, da sind sich auch alle einig.
Genau.
Ne? Bloß der Weg dahin ist halt.
Ja, genau. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, dass es zeitnah.
Bisher war es aber auch so, dass die zweiten Mannschaften generell nicht aufsteigen können und an der Relegation auch nicht teilnehmen, ne?
Ja, genau. Da gab es halt dann die Grenze. Da war es ja bei Hannover gab es ja diese Situation. Ich glaube, es ist so, wenn man in der dritten Liga spielt, darf die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielen und oben drüber muss es immer eine Liga Abstand geben. Mhm. Also wenn jetzt Hannover erste Liga spielt, darf Hannover 2 nicht zweite Liga spielen, sondern darf dann nur dritte spielen.
Ja. Okay, okay.
Und wenn Hannover zweite Bundesliga spielt, darf Hannover 2 nicht dritte spielen.
Also was im Ergebnis heißt, Hannover 2 kann sowieso nie zweite Bundesliga spielen.
Genau, das ist ausgeschlossen.
Also überholen geht auch nicht. Ist ja auch eher unwahrscheinlich.
Was ist natürlich
immerhin war mal Hertha 2 im DFB-Pokalfinale und Hertha 1 davor wahrscheinlich schon lange ausgeschieden.
Ja, also das ist der Stand und Ach so, und übrigens die Folge heute erst, weil wir technische Probleme hatten im Dezember und jetzt auch vor ein paar Tagen. Und wir versuchen jetzt wieder einmal im Monat zu veröffentlichen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch für den Talk.
Schönen Januar noch.
Tschüss.
Bye, bye.
Ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.